Alpes Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und auch diesmal wieder mit dabei der Tobias Ruf von Chiemgau 24. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle.
Wir haben großartige Neuigkeiten, wie ich finde. Und zwar haben binnen kürzester Zeit zwei Gesamtweltcup-Siegerinnen bekannt gegeben, dass sie wieder fit sind, dass sie wieder dabei sind, dass sie sogar schon wieder am Start stehen. Federica Brignone hat ihr Comeback gegeben in Kronplatz beim Riesenslalom und ist dort, wie ich finde, sensationell gefahren. Sie ist auf Platz 6 gekommen beim Sieg von der Julia Scheib. Ja, großartig, wie schnell das jetzt gegangen ist, dass sie tatsächlich also dieses Rennen um eine Teilnahme bei Olympia offenbar gewinnen wird. Also das dürfte ja wirklich schon das fixe Olympia-Ticket jetzt sein. Und gleichzeitig, beziehungsweise ich glaube, es war sogar irgendwie so ein Tag davor, hat sich Petra Vlhová ziemlich aus heiterem Himmel, wie ich finde, mal wieder gemeldet. Und mit äußerst erfreulichen Nachrichten, sie wurde freigegeben von ihrem Ärzteteam, freigegeben für das Schneetraining, für Training auf Ski. Und sie hat da angekündigt, dass sie tatsächlich alles probieren wird, um vielleicht sogar in Cortina an den Start gehen zu können im Slalom. Tobias, wie findest du das? Ich finde es großartig, dass sie es zumindest probieren und zumindest das, was wir von der Brignone heute gesehen haben, das war ja fast schon sensationell. Also sehr gut, wie die zurückkommt.
Gut, zuerst mal, wenn ihr euch wundert über die Tonqualität, ist alles ein bisschen improvisiert heute. Die Technik will man nicht so ganz. Wo die Technik tatsächlich schon super überraschend wieder will, also ich habe ja mit allem gerechnet, als es hieß, Brignone wird es probieren zur Olympia.
Ja.
Ich meine, mit welchen Informationslagen wurden wir versorgt? Diese Verletzung, die da passiert ist nach dem Ende der letzten Saison, da dachten wir ja alle, ja, Thema erledigt, Karriere erledigt. Es hieß ja damals auch Brignone am Boden, die Heimspiele wird sie verpassen, das war es dann wohl auch mit der Karriere qua ihres Alters. Und dass der Prozess dann so schnell voranschreitet, war Überraschung Nummer eins, dass es hieß, sie wird bei Olympia dabei sein, war Überraschung Nummer zwei. Und was heute passiert ist, also da das Wort Überraschung zu verwenden, würde alles andere, was man als Überraschung bezeichnet, entwerten. Sensationell. Es ist ja wirklich sensationell. Wir reden auch von zwei Durchgängen. Wir reden von dem Kurs, der anspruchsvoll und lang war, im Vergleich auch zu den Riesenslaloms, die man sonst im Kronplatz sieht. Und sie selber sagten auch, ja, beim Riesenslalom hat sie eigentlich noch die meisten Probleme und die meisten Schmerzen, weil natürlich extrem viel Bewegung und extrem viel Rotation im Apparat ist, während du natürlich in den Speedbereichen mehr Passagen hast, wo du die Dinge auch mal laufen und gleiten lassen kannst. Fehlen mir gesagt ein bisschen die Worte. Also alles nur positiv, alles nur, ich bin sowas von fasziniert, was da heute passiert ist. Und diese Frau hat einen Willen und eine mentale Stärke. Da wären so viele Leute, hätten dann gesagt, okay, ich lasse es jetzt, bringt nichts mehr, ich war so erfolgreich, es soll nicht sein. Und beißend, 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 der Tiger, der ja ihr Symbol auch ist. Ich glaube, wenn du jetzt in die freie Wildbahn gehst, dann ziehen sich die Tiger Federica Brignone-Helme auf. So. Also sagen, an der orientieren wir uns. Es ist wirklich unglaublich. Also, nee, hab mit allem gerechnet, aber nicht, dass sie so zurückkommt. Ich hatte ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, sie steht heute am Start und habe da genau drauf hingeschaut. Oh, hoffentlich geht es gut und hoffentlich muss er nicht abschwingen nach einer gewissen Zeit. Ja, Platz 6, es ist faszinierend. Und man kann ja Dinge manchmal ausschließen, aber jetzt im Hinblick auf Olympia, der ist ja alles zuzutrauen. Also da muss auch die Konkurrenz denken, so wow, okay, wer kommt denn da plötzlich wieder? Unglaublich, allergrößten Respekt. Ja. Gehen wir weiter, Petra Vlhová. Da hat sie ja selbst davon gesprochen. Sie weiß nicht, wie es weitergeht, ob es überhaupt noch mal weitergeht. Und dann kommt aus dem Nichts vor 3 Tagen diese Nachricht, ja, sie wird kurzfristig entscheiden, ob es klappt oder nicht. Man sieht sie Skifahren. Es sah wieder gut aus. Und du kannst ja in diesem echt positiv gemeint kranken Sport kannst du nichts mehr ausschließen. Und dann schließe ich natürlich nicht aus, dass sie startet. Das sieht ja tatsächlich jetzt ganz ordentlich aus. Und ich würde nie im Leben ausschließen, dass sie da nicht konkurrenzfähig ist. Das ist ihnen alles zuzutrauen. Und wir reden hier von 2 Athletinnen der absoluten Extraklasse. Und wenn die uns bei Olympia nochmal das Feld bereichern würden. Wir haben ja so schon unfassbar coole Rennen, die wir besprechen dürfen, die wir sehen dürfen, mit alten Protagonistinnen, mit neuen Protagonistinnen. Und wenn die 2 jetzt auch noch mit dazukommen, also dann wird das ja der Himmel auf Cortina schon erden. Am Ende setzt sich die gut Berami noch in den Rollstuhl und holt da trotzdem eine Medaille. Also ich schließe nichts mehr aus in dem Spielleben.
Na, wirklich großartige Neuigkeiten, cool, dass es auch diese Geschichten wieder gibt. Wenn das so weitergeht, ist Lindsay Vonn gar nicht mehr die größte Comeback-Geschichte bei Olympia. Ja. Na, es ist echt herrlich. Zu Brignone, ich habe wirklich ein bisschen so, nein, es war nicht Gänsehaut, das wäre übertrieben, aber schon, wie man sie dann gesehen hat, und sie senkt ja dann immer einmal den Kopf, so als ob das fast absichtlich wäre, dass man den Tiger dann einmal ganz nah sieht auch. Es war ein geiler Moment, wirklich, es war echt cool. Super, dass die zurück ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es jetzt schon heute so gesagt hat, weil ich bin mir da unsicher, aber ich glaube, sie wird jetzt am Wochenende Spindlermühle auslassen, sich aufs Training, also vielleicht ist das nur meine Theorie, konzentriert sich dann aufs Training und schaut dann nach Krom und Dana und fährt dort auch noch im Speed und testet dann quasi auch noch einmal vor Olympia, ob es im Speed geht. Das wäre jetzt so meine Theorie quasi, was Brignone betrifft, mein Matchplan, wenn man so will. aber ein cooler Test auf einem coolen Hang. Kronplatz, hey, das ist schon ein sehr lässiges Rennen. Und ein Rennen, das die Julia Scheib gewonnen hat, freut mich sehr. Sie hat gewonnen vor Camille Rast, die tatsächlich bestätigt, dass sie im Riesenslalom absolute Weltspitze ist. Und dritte ist Sarah Hector geworden, die jetzt, ich glaube, 3 der letzten 4 Riesenslaloms ist die aufs Podest gefahren. Also da auch auf jeden Fall mindestens ja eine Medaillenkandidatin, eine Mitfavoritin in dem olympischen Rennen dann auch. Julia Scheib, ich will nur kurz sagen, was mir so gefallen hat, sie fährt, finde ich, irrsinnig smart. Ich finde, sie lernt schnell dazu. Sie war im ersten Lauf ganz unten in dem letzten Sektor nicht schnell. Da ist sie, also bei der letzten Zwischenzeit hat sie noch geführt, ist dann auf Zwischenrang 3 zurückgefallen mit einem ja nicht ganz sauberen Schlusshang. Und genau das hat sie aber im zweiten Durchgang umgedreht. Bei der letzten Zwischenzeit war sie noch auf Platz 3 insgesamt in der Gesamtrechnung. Und dann fährt sie da die Sektorbestzeit ganz unten und holt sich den Sieg. Also irgendwie kommt mir so vor, dass sie dann schnell aus neu gewonnenen Informationen Lehren zieht und das dann extrem schnell umsetzen kann. Das ist eine Qualität, die ihr in diesem Winter sehr weiterhilft, meiner Meinung nach. Und ja, ich bin da natürlich voreingenommen, aber ich finde sie extrem cool und hab mich wirklich gefreut heute auch wieder über diesen Sieg und über dieses ganze Rennen.
Ja, du hast ja persönlich treffen dürfen.
Ja.
Wie, was für einen Eindruck macht sie denn jetzt auf dich? Weil wenn wir uns in den Disziplinen so umschauen und wir eine fixe Medaille für Österreich im Endeffekt benennen müssten, dann wäre es aktuell aus österreichischer Sicht ganz, ganz, ganz klar sie.
Genau. Ja,
also das ist ja auch das erste Mal in ihrer Karriere, dass sie im Endeffekt in so einer Situation ist. Was für einen Eindruck macht sie denn auf dich?
Einen einen sehr abgeklärten bis jetzt, ja. Also natürlich wird dieses olympische Rennen dann nochmal soll ich sagen, ihre Meisterprüfung oder wenn man so will, ja, das ist dann doch nochmal eine andere Kategorie. Aber diesen Druck, finde ich, den hat sie auch schon am Semmering gespürt mit einer Alice Robinson, die wieder erstarkt ist auch. Dann gut, dann rutscht die Robinson da im ersten Durchgang schon raus, aber sie gewinnt dieses Heimrennen. Ich finde, sie macht auf mich einen extrem ruhigen Eindruck. Sie hat ja schon in der Vergangenheit immer sehr ambitionierte Aussagen getätigt und jetzt ist da halt auch noch mal quasi wirklich was dahinter. Also die hat irgendwie schon so klar im Kopf gehabt, schon vor Jahren, da gibt's einen Weg, der mich an die Spitze führen wird. Ich bin also quasi diese Überzeugung, dass es klappen kann, war bei ihr schon wirklich sehr lange da. Und dadurch glaube ich, weil sie das irgendwie so für sich entdeckt und gefunden hat, ist es jetzt gar nicht so eine Riesenüberraschung, dass es klappt, sondern das war quasi immer schon der Plan, ja. Und das fällt mir einfach auf. Und sie hat jetzt, ja, sie hat jetzt diese Leichtigkeit, das ist immer so ein für mich diffuser Begriff, was bedeutet das? Aber dann bitte schau dir die Julia Scheib an, wie sie Rennen fährt im Vergleich zum vorigen Jahr. Genau das ist es irgendwie, ja. Also doch vielleicht ein Fehler, ich kann mich erinnern, sie ist heute einmal wirklich kurze Zeit ganz weit hinten gesessen, hat sich sofort wieder aufstellen können und das erschüttert sie vielleicht auch nicht so sehr, wie das vielleicht vor 2 Jahren noch gewesen wäre. Und das imponiert mir schon sehr. Die ist da extrem professionell aufgestellt. Ich glaube, mittlerweile weiß sie auch sehr genau, was sie braucht in dem ganzen Alltag. Sie hat jetzt schon ein paar Jahre im Weltcup auch erlebt einfach, das hilft sicher auch. Und es ist für sie völlig selbstverständlich, dass sie da nur um den Sieg fährt und ja, das quasi auch nur das zählt. Fällt mir sehr gut und macht einfach Urspaß in dieser Disziplin, wo es so lange nicht klappt hat für den ÖSV, dass da jetzt eine auch menschlich sehr spannende Athletin da ist. Die auch irgendwie menschlich was hergibt und die ja durchaus gute Antworten gibt. Ja, das gefällt mir natürlich aus journalistischer Sicht sehr und die ist schon ein cooler Typ, ja. Die lässt sich da nicht so sehr verbiegen auch von diesem ganzen Zirkus und ja, gefällt mir sehr gut. Also ich hoffe, das ist irgendwie so der Eindruck, den ich da jetzt wiedergeben habe können, der mich da so erreicht hat, auch im Umgang mit ihr jetzt beruflich gesehen, ja. Genau. Es war ein cooles Rennen am Kronplatz. Ich möchte hier schon ein bisschen den Übergang zum Wochenende in Tavis finden. Und ich probiere es so. Die Emma Eicher ist heute nicht am Start gestanden in Kronplatz, hat dieses Rennen ausgelassen, nachdem sie am Wochenende das Rennen am Sonntag den Super-G gewonnen hat in Tavis. Ich will, glaube ich, fast fragen, was ist da los? Warum erlaubt sie sich das überhaupt, dass sie ein Rennen einmal nicht fährt, Tobias? Hast du da irgendwas heraushören können heute?
Ist ja unmöglich, oder? Also,
Ja.
das erste Mal in dieser Saison, dass Emma Eicher nicht am Start steht, ja, geht eigentlich gar nicht klar. Also selbst das, was ja eigentlich ein komplettes Fremdwort ist im Zusammenhang mit Emma Eicher, ich glaube, selbst bei ihr hat man mal gesagt, okay, mal kurz durchschnaufen, kurz Pause machen, in der Disziplin, in der es sich dann im Endeffekt auch verschmerzen lässt. Das ist schon so weit in Ordnung, dass man da auch mal sagt, okay, ja, sie soll mal durchschnaufen und dann steht jetzt Spindlermühle an, steht noch Crans-Montana an und dann geht's zum Saison-Highlight, weil ja, Emma im Endeffekt, ob irgendwie ein Hobbyrennen in Berchtesgaden am Göttschen oder Olympische Spiele, Emma will gut Skifahren, das ist immer so hier das Wichtigste. Aber wir sind hier im knallharten Leistungssport und dass man da mal auch sagt, okay, dann kriegt sie jetzt auch mal eine Pause. Es war auch die Olympia-Einkleidung, wo sie ihre Klamotten in München kriegen und dass man jetzt sagt, okay, wegen eines Riesenslaloms dahin zu fahren, wieder das ganze Setup, der dann auch früh losgeht und dann im Endeffekt gleich wieder weiterzuziehen. In einer normalen Woche, wahrscheinlich hätte man es irgendwie gemacht, aber dass man da in Absprache, es geht ja hier nicht um den Gesamtweltcup, noch nicht. Da werden wir natürlich irgendwann drüber sprechen, aber dass man ihr da auch mal eine Pause gönnt, ist völlig in Ordnung, weil jetzt irgendwie überzubelasten oder ein Risiko einzugehen, das wäre natürlich fatal, weil sich sie einfach uns wieder gezeigt hat am Wochenende, dass man hat ja so das Gefühl gehabt, irgendwie gerade läuft es irgendwie so nicht mehr ganz. Waren wieder einige Dinge dabei, die es war immer noch auf einem guten Niveau, aber nicht mehr dieses Top, Top, Top-Niveau. Ja, und dann denkt man, okay, die Emma müssen wir erstmal aus den absoluten Favoriten da rausnehmen. Dann kommt sie daher und gewinnt einen Super-G mit einem unfassbar guten Lauf.
Ja.
Und ja, deswegen ich finde es ja auch mal gut, dass sie da auch mal eine Pause kriegt. Und das wird sicher in Absprache mit ihr und dem Trainerteam auch gelaufen sein. Und deswegen alles in Ordnung, dass sie da jetzt nicht am Start steht. Aber sie ist natürlich am Wochenende wieder so aufgetreten, dass du siehst, wenn ihr die Dinge aufgehen, sie sich wohlfühlt, ihr die Piste liegt, ihrem Stil auch entgegenkommt, dieses Schleichende, hat sie einfach drinnen. Geht alles, ist alles möglich. Und wir sind nicht mehr weit weg. Du merkst es, ich merke es, ihr da draußen werdet auch schon mit Olympia konfrontiert. Wir sind jetzt in der wirklich heißen Phase. Ja, also da brauchen wir uns nicht mehr drum rumreden. Heute ist Dienstag, du hast es gesagt. In 2 Wochen sitze ich in meinem Auto und fahre dahin. Und da geht es halt auch schon recht bald los. Und da geht es dann Schlag auf Schlag. Und dass man jetzt im Endeffekt auch anfängt und sagt, wir schauen jetzt, wer fährt wo und wie dosieren wir es, wie steuern wir es, ist absolut in Ordnung. Gehe fest davon aus, dass die Spindlermühle nochmal dabei sein wird, weil es dann auch tatsächlich der letzte Slalom ist, den wir sehen. Vor Olympia, auch da war es nicht so berauschend in letzter Zeit. Und dass sie den auf jeden Fall nochmal mitnehmen wird. Und wenn sie schon da ist, dann wird sie da schon auch den Riesenslalom nochmal fahren, der auch der letzte vor Olympia ist. Und dann schauen wir, was in Crans-Montana passiert, wie viel da im Endeffekt, wer was, wie, in welchem Umfang fährt. Das müssen wir uns dann angucken. Aber ja, es ist jetzt einfach die Phase, in der viele nochmal steuern und überlegen und ja, Olympia ist so nah plötzlich, das ist immer so weit weg gefühlt und dann wachst du gefühlt am nächsten Tag auf und dann steht es vor der Haustür und deswegen muss man da jetzt genau schauen, wie dosiere ich, wie steuere ich und dann, wie gesagt, ich hatte es ja auch erwähnt mit der Einkleidung und Pressetermine und sowas, das ist ja schon auch immer was für die Athleten dann auch mit Aufwand verbunden ist. Also das Ganze ist in München bei uns in Deutschland und das ist nicht so, sie geht dahin, packt eine halbe Stunde ihre Sachen ein und geht wieder, sondern das ist ein Termin, der sich dann wirklich auch lange zieht und da wird auch Videomaterial aufgenommen. Ihr wisst ja, dass es bei Olympia keine Privatsponsoren gibt, dass die Outfits anders aussehen. Da muss natürlich für die Social Media, für die Marketingabteilung müssen dann Porträtbilder und Jubelbilder und Videos und Interview hier und da. Also das ist gefühlt auch wie ein Wettkampftag für die Leute, was den Aufwand und den Stress angeht. Für Emma ist sowas, glaube ich, noch viel schlimmer, als wenn sie nur Skifahren darf. Ja. Und deswegen alles gut. Haben wir es jetzt heute mal nicht gesehen, aber die Geschichten haben ja heute andere geschrieben. Ganz kurz noch, weil du den Namen so ein bisschen en passant gesagt hast, mit Robinson finde ich schon krass, also wie sie in die Saison gegangen ist, dachte ich halt so, wow, okay, Brignone ist weg, wir haben jetzt hier die neue Superdominatorin im Riesenslalom, die struggelt gerade ein bisschen, gell? Also der Sturz dann auch in Tavisio nach der Ziellinie, jetzt heute ein Ergebnis, mit dem sie natürlich nicht zufrieden sein kann. Es hat uns so oft gezeigt, wie gut sie ist. Und ja, das sind dann im Endeffekt auch so Geschichten. Was nützt dir jetzt dieser überragende Saisonstart, wenn du so kurz vor dem großen Ziel wird sie 36. im Super-G, wo sie dann, was war sie heute, 13., 14., alles nicht berauschend, wirklich nicht gut. Und da ist natürlich auch wieder dann so ein Punkt, wenn die mal 2 Wochen zur Ruhe kommt und da oben dann in Cortina am Start steht und denkt so, pff, ja, lief eh nicht, ich gehe jetzt mal trotzdem all in und probiere es und dann geht sie auf, dann kann auch so eine wieder gewinnen. Also es ist insgesamt so, außer Slalom ist jede Disziplin offen umkämpft mit so vielen Geschichten gespickt, was potenzielle Olympiasieger angeht. Ich bin schon ein bisschen hyped, ja. Ich wollte eigentlich mit dir jetzt heute nicht viel über Olympia sprechen. Wir werden auch nochmal gezielt dann auch, wenn endlich die Nominierungen endgültig feststehen, das zieht sich auch wie ein elendlanger Kaugummi hin. Können wir heute auch noch nichts, brauchen wir noch nicht groß spekulieren und groß vermelden. Aber ja, es ist jetzt, richten sich die Blicke nach Cortina und da wollte ich das Thema Robinson schon nochmal kurz ansprechen, weil sie qua Potenzial da 2 Goldmedaillen gewinnen kann, aber in der aktuellen Form 2-mal komplett abschmieren wird. Und das ist das, was mich schon wundert, wie schnell es dann
Sie
immer wieder geht.
hatte da ein bisschen, sie hatte Tränen in den Augen nach ihrem Sturz. Ich glaube, weil sie sich so geschreckt hat und weniger, weil sie da irgendwie Schmerzen hatte. Ich glaube, es ist ja ganz okay, aber ja, wenn sie da jetzt 13. wird im Riesenslalom, wirkt das schon auch so mit 3 Sekunden Rückstand vor allem, dass da irgendwas noch mitfährt, irgendwie noch. Ja, ich meine, das ist 48 Stunden davor passiert, gell? Also geht ja Schlag auf Schlag auch wieder mit am Dienstagrennen. Und sie hat für mich ein bisschen so die Reputation, gell? Dass Robinson eine Hasardeurin ist. Wenn sie aufgeht, ist es Augenweide vom Stil her auch. Aber sie ist natürlich auch eine, die öfter ausfällt als andere. Und ja, das muss sie. Müssen tut sie es eh nicht, aber das muss sie erst einmal ein bisschen ablegen. Das wird der Zeit dauern, bis sie dieses Image, das sie zumindest in meinem Schädel hat, ablegt. Ja, genau. Zu Emma Eicher noch. Wir sammeln hier ja die besten Sprüche von der Emma und ich möchte das hier kurz wiedergeben aus, ich glaube, das war im ORF. Es war herrliches Interview oder herrliche Passage. Sie wurde gefragt, Emma, worüber haben Sie denn mit Lindsay Vonn, die Zweitplatzierte in diesem Rennen, worüber haben Sie mit Vonn gesprochen? Und die Emma Eicher sagt, ja, dass uns kalt ist. Danke, Emma. Es war ein bisschen zugespitzt. Sie hat noch ein bisschen mehr gesagt, aber ja, worüber hast du geredet mit der Linze? Ja, uns ist kalt. Danke, perfekt.
Ist mir
Mehr
gegangen.
muss man auch nicht sagen. Herrlich.
Es ist so gut.
Lindsay Vonn, zweimal um circa 2 Zehntel den Sieg verpasst. Man merkt es schon an, das wurmt sie herrlich. Also es ist ja schon, haben wir eh schon gesagt, völlig selbstverständlich, dass die schon wieder in 2 Rennen aufs Podest fährt. Sie ist Dritte in der Abfahrt, Zweite im Super-G geworden. Und sie sagt halt auch, sie hofft, dass okay, dass diese 2 Zehntel dann vielleicht bei Olympia auf der anderen Seite natürlich stehen. Aber ja, die wird man dann immer los auf dem Podest. Also das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Zum Sieg hat es jetzt nicht gereicht, aber das ist schon sehr beeindruckend. Esther Ledezka ist da in dem Super-G Dritte geworden. Auch die haben wir hier schon öfter hinterfragt und zwar im positivsten Sinn, wie das eigentlich gehen kann. Fährt natürlich jetzt am Freitag schon wieder, glaube ich, am Weltcuprennen im Snowboard irre und hat dann auch gesagt, ja, bei Olympia, da spielte ja das Programm so ein bisschen einen Strich in die Rechnung. Es geht sich dann nur aus, dass sie jeweils, ja, dass sie diesen Riesenslalom im Snowboard fährt und dann eben nur ein Speedrennen fährt bei Olympia. Das Programm ist nicht anders möglich. Sie hat da lang genug
Ja,
probiert, probiert sich dafür
es ist bitter.
einzusetzen.
Man hat da auch Anträge gestellt, dass es ihr möglich gemacht wird. Es hieß sogar, hey, sie wird mit einem Hubschrauber dann von Livigno, wo die Snowboard-Wettbewerbe sind, da ist es wirklich weit weg von Cortina. Wir wissen, wovon wir reden, wenn wir die Karte uns anschauen. Und dass man sie da irgendwie mit dem Helikopter hier und da. Aber ja, da ist in der Terminplanung natürlich was falsch gelaufen. Weil Das sind doch die ganz großen Geschichten. Und wenn so eine Sportlerin in zwei verschiedenen Sportarten Medaillen gewinnen kann, warum nimmt man so jemanden so eine Bühne? Das ist doch auch in der Außendarstellung das Größte, was du haben kannst. Also, will mir nicht in den Schädel, okay, ist wie es ist. Für ihr, für sie vielleicht, oder was heißt vielleicht, es ist für sie der Vorteil, dass sie die Abfahrt nicht fahren wird. Also die Abfahrt und eben diese die Rennen, die parallele Riesenslaloms im Snowboard, die Abfahrt der Frauen, parallele Riesenslalom, das ist am identischen Tag, das ist am 8. Februar, am 12. ist der Super-G. Und sie ist im Super-G schon stärker als in der Abfahrt. Das heißt, sie kann da, und das ist natürlich dann eine Geschichte, sie ist ja überragend gut im Snowboard und sie ist da Goldfavoritin. Und sie kann da ihre Goldmedaille holen und dann kann sie natürlich am 12. im Super-G an den Start gehen und zwar völlig locker und tiefenentspannt, weil sie hat da, wenn es sehr gut läuft, eine goldene, ansonsten hat sie ja schon ihre Medaille. Und dann wird sie da voll Attacke fahren.
Ja, wir werden sie auch sehr genau beobachten. Ja, du hast schon recht. Also irgendwie diese Geschichte, die solltest du irgendwie schon erkennen, gell? Also wenn ich der Veranstalter wäre, ja, sie hat es ja 2018 bei den Spielen, wo du auch schon warst in Südkorea, sie hat es dort schon gezeigt. Gold im Super-G, Gold im Parallel-Riesenslalom. In Peking hat sie dann nochmal Gold im Snowboard geholt. Ja, die ist irre, die Frau, im positivsten Sinn. Wahnsinn, diese Leistungen, ja, das ist ja schon auch schon wieder, nehmen wir schon wieder für selbstverständlich hin, weil sie es jetzt schon über so eine lange Zeit auch schafft. Völlig, völlig irre. Genau. Mir, ja, diese. Diese Abfahrt in Tavis, gut, sie haben ein bisschen Pech gehabt, gell, dass es so neblig war, dann waren das nicht so tolle Bilder. Und du hast ja gesagt, du hast ja mal dieses Spider-Man-Meme hier bemüht, um die ganzen Katharinas im österreichischen Technikteam nicht zu unterscheiden. Und ich würde jetzt sagen, dieser Super-G und diese Abfahrt, da habe ich an dieses Spider-Man-Meme denken müssen, weil die waren dann doch sehr, sehr ähnlich, diesen Schlauch ziemlich gerade gesteckt, auch dieser Super-G, aber okay, it is what it is. Die Abfahrt, ein sehr langes Rennen, 1,46 die Siegerzeit und wir haben Nicole De Lago, ein herzerwärmender Moment, finde ich, vor allem, wie sie dann ihre Schwester umarmt hat. Also Nicole De Lago hat dieses Rennen gewonnen. Ihre Schwester ist, oder muss ich jetzt nachschauen, ist die Zehnte geworden, genau, Zehnte, Nadia De Lago. Wie sie sich die dann umarmt haben da im Ziel, das war echt sehr wholesome, würde man sagen. Nicole De Lago, ja, schon mit Nummer 3. Hat sie sich, also die ist mit Nummer 3 gestartet und hat sich schon so irrsinnig über diese Führung gefreut im Ziel. Und dann war das schön zu sehen, wie diese Freude noch immer größer wurde mit jeder Athletin, die hinter ihr gelandet ist. Das war ihr erster Sieg im Weltcup. Zum 6. Mal auf dem Podest gestanden, aber eben zum 1. Mal ganz oben. Auf dieser Gleitstrecke würde ich eigentlich sagen, ich habe sehr auf die Miriam Puchner gehofft, die ja dafür eigentlich irgendwie wie gemacht ist. Ja, dieser Nebel, vielleicht hat der, ist schwer zu sagen auch, wie sehr es unterschiedliche Läuferinnen da getroffen hat, aber ich glaube, es war doch halbwegs gleichmäßig. War eine schöne Geschichte. Platz 2, Kira Weidle-Winkelmann in diesem Rennen, zu der kommen wir gleich. Platz 3 eben nochmal Linze Won, bevor ich an dich übergebe, Tobias, um über die Kira zu sprechen. Noch kurz, die Nina Ortlieb ist der 4. geworden. Das beste Resultat für den ÖSV an diesem Wochenende. Nina Ortlieb ja auch eine irre Comeback-Geschichte. Ich habe diese Bilder von ihrem Beinbruch in Garmisch-Partenkirchen noch sehr präsent, weil das einfach so grausige waren und die sich ein bisschen eingebrannt haben. Ihre Leidensgeschichte kennen wir und haben wir hier auch schon sehr oft erwähnt. Und dass die mit am 4. Platz dann zwar zufrieden ist, aber trotzdem auch noch nicht komplett aus dem Häuschen, spricht irgendwie auch für mich Bände, wie sie da einfach ambitioniert ist, dass ihr 4. Platz, ja, wie gesagt, sie war schon happy, aber sie war jetzt nicht komplett hyped darüber. Die ist so knapp am Podest dran. Mir gefällt das sehr gut. Und irre, was sie auch für ein Comeback eigentlich hinlegt. Also diese Comebacks bei den Frauen, die sind schon gerade irgendwie sehr merklich. Ich finde das sehr stark. Und jetzt zu dir, Tobias, zur Kira, mit der Nummer 6 auf Platz 2 gefahren. Was sagst du zu ihrem Rennen?
Zu ihrem Rennen sage ich, dass sie, jetzt kläfft hier der Hund, zu ihrem Rennen sage ich, dass sie jetzt im Nachgang dieses Ding eigentlich hätte gewinnen können, Schrägstich müssen, weil sie unten einen fetten Fehler drinnen hat. Und wenn sie diesen Fehler nicht macht, der hat rund, was hieß es in der Nachberichterstattung, 25 Hundertstel gekostet. Sie liegt mit 2 Zehntel am Ende dahinter. Und ja, da muss man kein Mathematikstudium abgeschlossen haben, um zu wissen, das hätte dann im Endeffekt für diesen ersten Weltcupsieg, den sie ja immer noch nicht hat, hätte das gereicht. Aber wir können kurz vor den Olympischen Spielen festhalten, sie ist voll zurück und sie fährt die stärkste Saison ihrer Karriere, was viele schon mal in Zweifel gestellt hatten, ob das überhaupt noch mal was wird. Und obwohl sie noch Fehler macht, ist sie voll da. Die längeren Dinge, ich habe es vor ein paar Wochen hier schon mal gesagt, sie ist topfit körperlich, weil sie wirklich auch, wenn sie den Fehler unten macht, da auch wieder schnell war und sie die Dinge einfach runterziehen kann. Das Selbstvertrauen ist komplett wieder da, natürlich durch die Erfolge. Auch hier wieder eine Theorie, die ihr schon mal gehört habt. Diese Emma Eicher tut ihr wahnsinnig gut, sowohl sportlich als auch menschlich. Bei der Olympia-Einkleidung. Deutschland hat ja diesen unfassbar hässlichen, wie ich finde, Regenponcho, den sie zur Eröffnungsfeier anziehen wollen. Da sind die einfach zu zweit runtergegangen und haben da Fotos gemacht und Quatsch gemacht. Und das tut der in allen Ebenen so unglaublich gut, dass man jetzt auch sagen muss, hey, wir haben in den Speed-Disziplinen einfach zwei Medaillenkandidatinnen. Hier steht ein zweiter und ein fünfter Platz in der Abfahrt und im Super-G gewinnt Emma Eicher. Und jetzt musst du natürlich irgendwann mal auch die Rechnung machen, wie fährst du denn im Team? So, Lena Dürr war heute auch wieder nichts. Lena Dürr steckt so ein bisschen in der Krise, in dem Loch und Stand jetzt müsstest du eigentlich mit Weitle Winkelmann im Speed fahren und mit Emma dann im Slalom. Aber dann würdest du ja Emma Eicher nicht im Speed fahren lassen. Also eigentlich ein Irrsinn, ja. Was natürlich dieser Emma Eicher geschuldet ist. Aber Kira, top, absolut gut. Und die hat richtig was vor. Und Cortina, großes Ereignis, da war mal was vor 5 Jahren bei einer Weltmeisterschaft, wo es schon Silber wurde und wirklich Gold knapp verpasst wurde. Und zeigt natürlich, dass sie Tofana unglaublich gut kann. Und damals war sie nicht auf dem Level, auf dem sie heute ist. Sie ist eine stärkere Kira Weidle Winkelmann, als sie es vor 5 Jahren war. Und für uns super, für uns wirklich gut zu sehen. Ich muss jetzt aber, Lukas, weil du natürlich, wir gehen natürlich immer schön Österreich, Deutschland durch, aber was Ski Italien in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, entwickelt hat, absolute Respekt. Wir reden gleich auch noch über die Herren und Giovanni Franzoni dann auch plötzlich dieses Rennen gewinnt. Wir sehen die Leistungsdichte bei den Männern, was die können. Wir sehen es hier bei den Damen sensationell. Also da wurde innerhalb des Verbandes wirklich, wirklich gut gearbeitet. Und ist es nur Olympia? Weiß ich nicht. Aber für mich ist es schon ein Faktor. Und das hat sich so oft im Sport gezeigt, wenn große Ereignisse an Nationen vergeben werden, werden dann da im Endeffekt auch Mittel freigemacht und Energien und Ressourcen reingesteckt, um entsprechend bei deinem Großereignis zu Hause natürlich auch erfolgreich zu sein, um die Menschen zu Hause natürlich auch mitzunehmen. Und die Mittel und Ressourcen, die eingesetzt wurden im italienischen Skiverband, die wurden sehr, sehr, sehr gut eingesetzt. Weil schaut euch diese Ergebnisse an. Wir haben über Nicole Di Lago, Laura Pirovano gesprochen, Federica Brignone kehrt zurück, Nadia De Lago, Sofia Goggia, und die muss man sich eigentlich, das ist eigentlich eher so ein bisschen eher noch eine Enttäuschung momentan. was wir von Gotcha schon gesehen haben, war ein anderes Level. Aber es ist irgendwie gefühlt dann doch jemand da, der die Dinge ins Richtige zieht. Bei den Männern, wer kriegt denn diese Startplätze? Das ist wahnsinnig umkämpft. Und das kann es nur sein. Ich meine, in Deutschland wäre es auch umkämpft, aber da wird man bei den Speedherren um, wer wird 35. reden. Und hier reden wir einfach darum, wer fährt denn in die Top 5. Genial. Also hier nochmal dickes, dickes Lob an den Gastgeber. Die haben sehr, sehr viel richtig gemacht in Vorbereitung. Du kannst nicht zaubern, ja. Es kann jetzt nicht plötzlich ein Alex Wienerzer dir jeden Slalom gewinnen, so, oder dass du im Slalom plötzlich die bei den Damen auch die absolute, aber sie haben aus den Möglichkeiten, die sie haben, wirklich viel rausgeholt. Deswegen super gut.
Finde
Schick,
ich gut.
Italia.
Ja, finde ich gut. Ganz kurz, ich will es nur erwähnen, für die Schweiz Corinne Sutter, Platz 15 in der Abfahrt, das Beste, als beste Schweizerin. Joanna Hehlen im Super-G als 13. Also da, ja, da ist natürlich diese Lücke einer fehlenden Lara Gut-Behrami, einer Verletzten, riesig. Und ich möchte.
Ja, aber da bist du ja auf dem Weg, weißt du? Also irgendwie haben es die Italienerinnen, wo dann die Brignone nicht mehr da ist und sie war ja bis heute nicht da, da hat man es irgendwie geschafft, diese Leute aus dieser zweiten Reihe besser zu machen. Und wir reden, wenn wir über die Schweizer Damen, dann sagt man immer, ja, aber die Gut-Behrami fehlt ja. Ja, aber Leute, wenn der Chef mal aus dem Haus ist, dann müssen halt mal andere zeigen, ob sie das Potenzial haben, auch mal jetzt nicht dauerhaft, das erwartet keiner, aber dass man punktuell für einzelne Projekte, wenn man es auf die Berufswelt übertragen, dass jemand das wirklich auch dann stemmen kann und zu sagen, okay, die Chefin fehlt krankheitsbedingt, ich werde die Chefin ersetzen. Und das ist mir zu dünn. Sorry. Und immer nur zu sagen, ja, die Gut-Behrami ist ja nicht da. Damit können wir ja alles andere erklären. Mir zu wenig.
Eine letzte Bemerkung habe ich noch zu diesen Rennen in Tavis, und zwar muss ich sagen, dass Conny Hütter mir am allermeisten von den allen taugt, weil sie ist einfach die authentischste von denen allen, von jedem, den ich im Weltcup irgendwie sehe. Die stellt sich dahin und sagt, dass sie einfach nur weg will von dieser Strecke, dass sie nicht und nicht schneller wird. Mir gefällt das inhaltlich überhaupt nicht, aber in der Art und Weise, wie sie es vorträgt, das ist sehr erfrischend und ich freue mich jedes Mal, wenn sie zum Interview kommt, auch wenn sie noch so kurz sind. Da ist immer was dabei und das ist wirklich nicht leicht, weil diese Interviews oft repetitiv sind und so weiter, aber das gefällt mir sehr gut. Ja. Wenn wir über die Schweizer Krise reden, dann schauen wir doch vielleicht zum absoluten Highlight aus Schweizer Skisicht in jedem Kalenderjahr. Das sind die Lauberhornrennen, das ist das Rennwochenende in Wengen. Ziemlich herrlich, ja. Ich war am Wochenende Skifahren. Ich war in Tirol, habe ein paar gute Tage im Schnee gehabt. Hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe dann doch auch auf der Skihütte ein bisschen was mitbekommen. Das, was ich so mitbekommen habe, war eine ziemlich coole Show mal wieder. Du hast ihn schon angesprochen. Giovanni Franzoni gewinnt diesen Super-G vor Stefan Babinski und Franjo von Almen. Marco Odermatt, ein komplettes Desaster, nur auf Platz 4 am Freitag. Dass er sich nicht geniert. Er hat die Karriere nicht beendet, sondern hat dann am Samstag natürlich diese Abfahrt gleich wieder gewonnen. Du hast
Den
das
würde ich nicht
angesprochen.
mitnehmen.
Dieser
Würde ich nicht
Job.
mitnehmen
Ja.
zu Olympia, den Odermatt. Also
Würde
bitte.
ich, ja,
Na.
sein Platz wackelt auf jeden Fall. Giovanni Franzoni, der ihre Woche eigentlich, also dem ist irgendwie jetzt so endgültig der Stern aufgegangen. Gröden war kein Zufall. Der hat schon im Training Top-Zeiten gezeigt, dann gewinnt er diesen Super-G mit der Startnummer 1. Gut für die Dramatik von diesem Rennen, immer blöd, wenn die Nummer 1 nicht mehr eingeholt wird, aber herrlich. Vielleicht, Tobias, vielleicht kann er sich jetzt auch eine schönere Sonnenbrille leisten. Also das ist schon ein bisschen eine Frechheit gewesen. Wir schauen ja immer auf die Sonnenbrillen vom Raffi Haser. Aber die der Franzoni da aufgehabt hat, die fand ich noch eine größere Frechheit. Aber vielleicht, ich glaube, es ist so ein Generationending. Ich glaube, die Gen Z findet das eh schon geil. Und ich fürchte fast, es ist schon etwas, wo ich ein bisschen zu alt bin, um das zu checken, dass das schön ist. Aber, aber darum soll es nicht gehen.
Und jetzt willst du von mir, der noch mal älter ist als du, dazu eine Einschätzung haben. Also
Ja,
sorry.
sag bitte auch, dass sie wirklich schier ist, diese Sonnenbrille.
Ja, dir zuliebe sage ich.
Danke,
Für
danke.
Bestätigung.
Danke, danke. Und was mir auch gefällt, also Giovanni Franzoni kriegt eine Frage gestellt im ORF und er redet, glaube ich, 2 Minuten durchgehend. Das ist als Journalist, kann ich euch sagen, sehr dankbar, wenn man so wen hat. Mir taugt der Kerl schon sehr. Also er hat erzählt, dass er quasi vor der Saison sehr viel an Flachstücken gearbeitet hat und dass er gesagt hat, naja, also da gibt es 2 Strecken im Kalender, die taugen mir eigentlich überhaupt nicht, kommen mir nicht entgegen. Das ist einerseits Gröden und andererseits Wengen. Und genau die 2 Rennen hat er jetzt gewonnen, er packt es überhaupt nicht. Und das Allergeilste an dem Kerl, das gefällt uns beiden sicher sehr, er wird von Grana Padano auch noch gesponsert. Das ist sein Kopfsponsor, sein Helmsponsor. Also, als ob er nicht schon cool genug wäre, er hat auch noch den perfekten Kopfsponsor. Also mein Herz könnte er nicht mehr erobern. Ein herrlicher Kerl, ein herrlicher Typ. Und wir haben es, glaube ich, auch schon, wie wir die Grödenfolge aufgenommen haben, gesagt, er war ein sehr, sehr guter Freund. Er war wirklich close mit dem Matteo Franzoso, der im Sommertraining in Chile verstorben ist. Umso, ja. Bemerkenswerter ist diese Geschichte jetzt auch. Na, Giovanni Franzoni, ich bin ein Fan. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Magst du was zu ihm sagen?
Du hast alles gesagt, ich bin auch Fan.
Perfekt, super. Dann haben wir den Stefan Babinski. Der wird in Österreich, kann ich dir sagen, Tobias, er wird oft erwähnt, so als Kandidat. Hey, ja, jetzt kommt der Stefan Babinski, schau mal, was er so bringt. Und er hat es noch eher selten irgendwie zeigen können. Es war irgendwie oft so in Live-Übertragungen auch so Stimmungsmache, das ist ein heißes Eisen im Feuer und dann ist das manchmal gar nicht mal noch gelodert. Es hat nicht mal irgendwie geglüht, es ist recht kalt gewesen. Ich freue mich irgendwie wirklich sehr für ihn, dass es ihm jetzt einmal aufgegangen ist. Das ist sein erster Podestplatz, dieser zweite Platz in Wengen. Und damit sollte er bei Olympia auch dabei sein mit diesem Podestplatz. Auch wenn du vorher gesagt hast, wir spekulieren da nicht über Olympiakader, sondern warten die Nominierung ab. Ich nehme das mal ein bisschen vorne weg. Ich glaube, mit Griechmeier, Schwarz, Babinski und wahrscheinlich Hemmetsberger hast du da die 4 im Super-G. Wobei das ja ganz kompliziert ist mit den Kaderrichtlinien. Aber ich habe mir das einmal durchgespielt im Kopf. Ich glaube, Österreich darf 10 Männer mitnehmen und es geht sie für alle locker aus. Also du wirst da keinen haben, den du irgendwie daheim lassen musst, was eine absolute Sensation wäre. Ja. Und der Franjo von Almen, der ist der Dritte geworden in dem Super-G. Ja, langer Super-G, 1,45 und kurioserweise ist der Start ein bisschen weiter oben gewesen, als die Abfahrt es dann war. Die Abfahrt am Samstag wurde verkürzt. Also ja, wofür ist Wengen bekannt, Tobias? Das ist die längste Abfahrt der Welt. Und wenn dann die ersten 40, na, die ersten 50 Sekunden sogar fehlen, dann ist es irgendwie immer ein bisschen, ne, dann ist es ja nicht das, was es immer ist. Also ist bitter, okay, hat man nichts anders machen können. Und ich kann mich erinnern, in den vergangenen Jahren, es hat Kombi-Abfahrten gegeben und die sind auch dort in der Nähe gestartet, aber nie über den Hundschopf drüber. Also ich glaube, das war jetzt das erste Mal, bilde ich mir ein, dass ein Rennen genau an dieser Kante losgegangen ist, dass sie sich wirklich von dort rausschieben müssen, dass du dann auch noch diesen imposanten Felsen hast, den man im Weltcup ja wirklich kennt, und dass du vor allem diesen, das war ja auch lange ein Thema in der Schweiz, dass du diesen Werbebogen hast, quasi dieses Werbelogo. Ich glaube, Sunrise ist dieser Sponsor, der dann sein Logo da über dem Hundschopf hat. Dann ist er auch noch glücklich. Also das ist mir irgendwie aufgefallen, dieses Detail. Ich könnte mich nicht erinnern, dass sie sich dort schon mal aus dem Starthaus geschoben hätten. Eben, so wie im Super-G, eher vielleicht noch dann darüber. Oder ich glaube, in der Kombi-Abfahrt war das einmal, wenn man auf den Hang schaut, weiter rechts davon, sind die mal losgefahren. Das ist ein Detail, das ich da erwähnen wollte. Aber kommen wir zum Sportlichen. Der Marco Odermatt hat dieses Rennen gewonnen, diese Abfahrt. Und ich glaube, Tobias, den hättest du noch 20 Mal fahren lassen können und er hätte das noch 20 Mal gewonnen. Also, der hat im Super-G dieses Kernen-S, Brückli-S nicht richtig getroffen und das wird ihm Das wird ihm, also das passiert ihm auf jeden Fall am Tag drauf in der Abfahrt sicher nicht noch einmal. Und das wird ihm, glaube ich, so bald auch nicht noch einmal passieren. Er ist jetzt der Rekordsieger von dieser Wengenabfahrt, der vierte Wengensieg in Folge in der Abfahrt. Er sprach selber von der perfekten Fahrt, die ihm da gelungen ist. Ich habe auch das Gefühl, bei ihm, bei Heimrennen, kann er noch mal einen Zahn zulegen oder er wirkt um noch ein Eck unverwundbarer als sonst. Er sagt selber, dass solche legendären Rennen, dass ihn die noch mehr motivieren als ein Riesenslalom in, sagen wir, in Bansko. Ja, bei allem Respekt gegenüber diesem bulgarischen Skigebiet. Ja, aber ich glaube, es kitzelt noch etwas aus ihm heraus. Und was ich noch gesehen habe, was interessant ist, finde ich, in der NZZ habe ich das gelesen. Er hat gesagt, für Kitzbühel muss er jetzt das Material komplett umstellen. Das ist etwas ganz anderes. Da ist was ganz anderes gefragt. Er kann jetzt nicht einfach diese Form, dieses Wengen-Setup auch, diese Wengen-Form übertragen auf die nächste Rennwoche. Ich fand das einen sehr interessanten Aspekt, habe ich so auch noch nicht in der Deutlichkeit gehört, er wartet noch auf den Sieg in Kitzbühel, das wissen wir, also in der klassischen Abfahrt auf jeden Fall. Und ja, also es war wirklich beeindruckend. Der Vorsprung von 8 Zehntel auf einer verkürzten Abfahrt, die nur 1,5 Minuten dauert, der ist beeindruckend. Was sagst du mal wieder zu dieser famosen Show von Marco Odermatt?
Ja, sportlich hast du alles gesagt, aber die große Geschichte, die jetzt im Nachgang natürlich dann auch publik wurde, warum diese Verkürzungen, wie sie zustande kam. Also
Okay.
das ist schon kurios, das haben wir jetzt auch in den vielen Jahren, in denen wir hier über den alpinen Skisport sprechen, tatsächlich, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wirklich auch der Rennleiter Markus Waldner in dem Fall sagt, ja, die haben mir einen falschen Wetterbericht gegeben. Und anhand des Wetterberichts wurde dann schon beschlossen, ja, das wird da oben am eigentlichen Start, wird es viel zu windig sein. Komm, gehen wir kein Risiko ein, bauen natürlich auch alles auf und schauen, dass wir zumindest ein Rennen nach unten bringen können und legen dann den Start dorthin, wo sie ihn hingelegt haben. Und der Wetterbericht hat ja gesagt, ja, da oben wird es richtig durchpfeifen, geht's nach unten. Ja, und dann war da oben einfach nix. So. Und das ist natürlich kurios. Also, dass man auch transparent damit umgeht, finde ich ja gut. Weil per se, ich meine, ich kann da Markus Waldner natürlich keinen Vorwurf machen. Wenn es heißt, hey, da oben wird's durchpfeifen und wenn es da durchpfeift, dann riskierst du ja, dass das Rennen überhaupt ausgetragen wird. Und dass man dann sagt, okay, ja, wir lassen Vorsicht walten, schauen, dass wir das stabil und sicher hinbekommen. Völlig, völlig in Ordnung, aber dass das im Endeffekt jetzt dann so publik wird, ist schon kurios. Aber ja, mal am Ende des Tages wird man daraus lernen und dass da letztlich auch die Kommunikation, dass man sich vielleicht doppelt, dreifach irgendwie absichert, auch was das Thema angeht, weil du natürlich damit diese berühmt-berüchtigte Abfahrt in Wengen schon. Ja, schon in gewisser Weise kastriert hast. Also, eine Minute 33, sorry, das hat mit Wengen eigentlich nichts zu tun. Nichtsdestotrotz, spektakuläre Bilder, spektakuläre Leistungen. Und ja, wenn du sagst, dass Odermatt das eigentlich noch beflügelt, wenn er dann zu Hause fährt, ist ja auch irgendwie ein Kuriosum, weil viele blockiert das ja genau. Also ich denke, boah, die sind da eigentlich alle wegen mir da. Und wenn ich jetzt nicht liefere, dann, ja, weiß ich nicht. Sind die alle enttäuscht, die wegen mir gekommen sind? Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass das zu Beginn seiner Weltcup-Karriere, wo er so richtig durchschlägt, dass das von Anfang an funktioniert hat. Da kann sich schnell mal ein Komplex einstellen. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Streif. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er es sogar selber mal gesagt hat, wenn du den fragst, Streif gewinnen oder Olympiagold holen. Ich glaube, der wird die Streif nehmen. Der
Ich
hat
glaub's
das
auch,
Olympiagold.
ja.
Ja, und diese Streif, das ist so eine Legende, so ein Mythos. Und die mal zu knacken, und in diesem Jahr ist die Tür auf, gell? Sie war ja letztes Jahr schon auf, aber da war da halt diese völlig bekloppte Sarrazin da. Und ja, deswegen, ich bin super gespannt, wie das wird. Aber wenn er nur annähernd so fährt wie auf dieser verkürzten Lauberhornabfahrt, no way. Wer soll ihn schlagen? Keine Chance. Also mir fehlt die Fantasie, weil das war. Aber gut, wie oft sitzen wir hier und haben gesagt, oh, das beste Rennen, das wir je gesehen haben von ihm. Ja, gut. Ist halt einmal pro Monat, reden wir halt so. Deswegen, Wahnsinn. Ja. Schweizer Herren, super gut. Also da wird es auch, da ist jetzt gerade natürlich schon auch ein Thema. Wie gesagt, wir haben gesagt, mit Olympia und so wollen wir noch nicht so viel, aber da dauert es ja jetzt noch, bis man wirklich weiß, wie genau die Nationenquoten dann im Endeffekt auch aussehen. Und da hat man an manchen Stellen schon ein bisschen die Qual der Wahl. Und da soll nach Kitzbühel jetzt dann am Ende endgültig entschieden werden, wer mitfährt und wie es ausgeht. Also der Cheftrainer Tom Stauffer hat es auch nochmal gesagt, ja, schauen wir einfach, wie es geht. Haben viele Nationen gerade die Thematik. Und dann bin ich schon gespannt. Aber dass wir ihn natürlich sehen werden, jetzt erstmal in Kitzbühel und dann Cortina ist schon klar. Und dann ja, gibt es da ja noch einen zweiten Schweizer. Also der von Almen, der macht mich flappig. Gell? Wie kann man denn da so fahren im Kern-NS? Und dann nimmt er noch die Kamera mit und fällt unten im Spiel um. Und dann steht da trotzdem diese Zeit. Was ist denn mit ihm? Also der Typ ist wirklich eine Rakete. Unglaublich. Ja. So lange genießen, bis hey, ich sag jetzt nicht mehr, dass was passieren wird. Ja. Der scheint es irgendwie unter Kontrolle zu haben. Der ist ein Außerirdischer, der Vogel. Also, nee, Franjo von Almen. Und diese Art, wie er auch ist. Und, oh, mei, hab ich ein Herz.
Dieser Grinser immer, es ist herrlich.
Ja, brutal, brutal. Ist das eine Wildsau? Also, das sind ja alles wilde Hunde. Aber wenn du die wildeste Wildsau aus diesem Pack rausziehen musst, ist es eher aktuell, gell?
Voll, ja. Ja. Ich glaube, du hast gesagt, dass letztes Jahr der Sarrazin war, das war natürlich schon vor 2 Jahren.
Ach, war vor
in
2 Jahren.
Kitzbühel. Ja. Letztes Jahr der James Jack Crawford, ja, der natürlich dort gewonnen hat, der Kanadier. Richtig. Genau. Nur, dass das der Vollständigkeit halber. Zu Wengen muss ich noch sagen, wie schaffen Sie das immer, dass immer bei einem Läufer diese Bahn genau drüber fährt, wo der Läufer gerade durch den Tunnel durchfährt. Das schaffen sie seit Jahren jedes Mal, dass das Timing genau passt, dass genau in dieser Sekunde diese Bahn zu sehen ist. Das ist schon cool auch. Das, allein das, finde ich, ist eine Leistung. Und dieses Wimmelbild da auf dem Gegenhang, es ist ja wirklich geil. Ich hoffe, ich schaffe es dort mal hin in meinem Leben, wirklich. Also es schaut schon sehr verrückt aus. Es schaut Wahnsinn aus dort. Was da los ist, bin ich fast ein bisschen neidisch, das noch nie erlebt zu haben, muss ich sagen.
Also die Deutsche Bahn macht den Plan nicht, sonst würde das nicht so gut
aussehen. Oh, ja.
Deutsche Bahn, gell? Alte Herren.
Ja, voll. Ja, super, genau.
Wo alte Herren, Vincent Kriechmeier. Ah, ja. Großes Ereignis vor der Tür, da ist er wieder. Gell?
Okay,
klar. Ist so wie, jetzt sind wir wieder bei dem Spider-Man-Meme, jetzt würde ich das Simpsons-Meme bedienen, wo Barney von Mo aus der Taverne geschmissen wird und dann steht er doch wieder drinnen. Und das ist für mich irgendwie, ja, da ist er wieder, so der Vince.
Ja, herrlich. Auch ein herrliches Bild. Ja, der beendet eine Serie von 11 Abfahrten ohne einen Podestplatz für das ÖSV-Team und sagt dann danach, eine sehr gute Abfahrt und ich hätte wahrscheinlich so 2-3 Zehntel finden können, aber 8 Zehntel auf den Odermatt, nie im Leben. Und da hat er irgendwie den Odermatt schon auch im Schweizer Fernsehen gelobt und ich glaube, mit dem Lob hat er dann auch ein paar Freunde oder ein paar Sympathien in der Schweiz auch, glaube ich, bekommen. Ich habe das gesehen, dass sie das geklippt haben, auch für Insta, diesen SRF-Ausschnitt. Das war schon gut und ja, wie du sagst, aber dem taugt Wengen auch irrsinnig. Der sagt immer, das ist meine Lieblingsabfahrt, dass er noch nicht längst ausgebürgert wurde, weil er sagt, dass Wengen und nicht Kitzbühel die Lieblingsabfahrt ist. Ist auch eine Sensation, ein ganz anderes Thema, aber der sagt halt, wie es ist, dass dieses Rennen Wengen schon richtig, richtig geil ist, ja. Genau. Und nicht, dass wir das vergessen, Giovanni Franzoni ist da auf Platz 3 gekommen mit Startnummer 28. Schon schwierigere Bedingungen, würde ich auch meinen. 9 Zehntel, aber ist er noch aufs Podest gefahren, hat den Franjo von Almen um 300stel runtergestoßen von dem Podest und dann nochmal, ja, wie gesagt, eine herrliche Woche für den Italiener. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zum Slalom, Tobias. Wir sind eh schon in der Zeit sehr weit fortgeschritten heute wieder, aber es ist halt einfach auch ein geiles Wochenende. Und es ist, ich habe es mir gedacht, währenddessen ich es geschaut habe, es ist mein Lieblingsslalom im ganzen Winter. Ich finde diese Kante in den Steilhang hinein so geil, wo sie auf einmal, ja, wo man gar nicht technisch sauber fahren kann, sondern wo man sich ein paar Tore drüber kämpfen muss. Es ist irgendwie cool, dass es so ein enger Schlauch ist, der sich aber so durchs Gelände zieht, eh so wie die Abfahrt auch, ja, wo man immer sagt, hey, die wird ja heute nie im Leben mehr von den Sicherheitsbedingungen her abgenommen werden, wenn es eine neue Abfahrt wäre. Ich finde den Slalom so cool und dass es dann auch noch diese zwei Wege gibt, um diesen, glaube ich, kleinen Felsen sogar herum. Im ersten Durchgang fahren sie links herum, im zweiten rechts herum mit dem Gelände. Mir taugt das so sehr. Ich finde das so cool und ich schaue diesen Slalom in Wengen wirklich immer sehr, sehr gern. Und dann ist es auch noch die Disziplin, die wir in den letzten Wochen da so sehr gelobt haben immer. Und vom Ergebnis her haben wir einen norwegischen Dreifachsieg, einer aber mit brasilianischen Farben dabei. Atle Lee McGrath hat seinen Sieg aus dem vergangenen Jahr wiederholt, so ein bisschen eine Showeinlage geliefert und gesagt, hey Marco, ich versuche, dass das auch ein bisschen My House wird, dieses Wengen. Fand ich ganz cool. Er ist schon ein Showman, aber irgendwie bei ihm taugt es mir zu 100%, muss ich sagen. Wenn er nicht gerade den hässlichen Bart hat, das muss nicht sein, so wie in Sölden damals, aber gut. Zweiter Platz, Lucas Pinheiro Braaten und auf Platz 3 und jetzt Tobias, es wird dich sehr freuen, Henrik Christoffersen, wir haben schon Nachrichten bekommen zu seinem 100. Podestplatz in seiner Karriere. Wie hast du diesen Meilenstein gefeiert?
Saß ich beim Biathlon in Ruhpolding
Ja.
und da ging einmal ein Schrei durchs Pressezentrum und dann war klar, hier ist irgendwas mit Christoffersen los. Jetzt feiern wir das 100. Podium. Wir warten aber noch auf den Sieg ins Kalenderjahr. Aber der wird kommen. Der ist wirklich konstant, gut drauf und ja. Da passiert was. Und heute, Big News, Henrik Christoffersen, das zweite Kind kommt. Hat er
Oh,
heute verkündet.
auch
Und
da ein
klar,
Treffer.
hat sich natürlich wieder unfassbar beschwert über die Strecke in Wengen. Also geht
Ja.
gar nicht. Eisig, griffig, zu rutschig hier, nicht stimmig, Gefahr für den Körper. Aber okay, das gehört dazu bei Henrik. Das ist auch dieses Elixier, das ihn im Endeffekt stark macht. Also wie Popeye den Spinat braucht, muss Henrik da im Endeffekt Dampf ablassen. Und deswegen Meilenstein, 100 Podestplätze. Das ist in den Geschichtsbüchern sehr, sehr weit oben. Gell? Also nicht jeder ist Schifrin oder Won oder sonst was oder Odermatt, sondern ja, so lange so gut mit dabei. Und ich hoffe, die Nachrichten, die wir bekommen haben, waren alle positiv konnotiert. Und wenn Sie sagen, hey, habt ihr gesehen, wie der geschimpft hat, erreichen mich ja auch Nachrichten. Sebastian hat geschrieben, der hier auch schon zu Gast war, der war wieder in Wengen, der hat Christoffersen beobachtet bei der Besichtigung und meinte, der schimpft wie ein Rohrspatz. Dann sage ich, ja, was hast du denn jetzt erwartet? Das ist ja Henrik Christoffersen. Also, ja, wenn du, ja, also gehört halt einfach dazu. Und deswegen, gut, Meilenstein und mega cooles Bild, also McGrath und Broughton, wie sich Broughton gefreut hat, dass McGrath gewinnt, die zwei Best Buddies, die zusammen aufgewachsen sind. Und Broughton war ja dran. Also der hätte das Ding ja gewinnen können und andere hätten ärgern sich und sagen, Mist, bin Zweiter geworden. Und der Broughton hat eigentlich mehr gejubelt über den Sieg von McGrath als über den eigenen Sieg. Und haben sich danach noch zusammengesetzt und Bierchen getrunken und cool, cooles Podium. Hat mega Spaß gemacht und Odermatt hat ja auch geantwortet auf McGraths This is my house. Da hat Odermatt gesagt, there's always an open spot on Sunday Slalom for you. Also er
Lieb.
darf in dieses Haus in Wengen darf er gern einkehren und zwar sonntags im Slalom.
Als
weil da ist der
Untermieter, ja.
Gastgeber
Okay.
nicht zu Hause.
Okay, sehr
Gute
cool.
Reaktion.
Ja, finde ich auch cool, cool. Mir ist noch aufgefallen, Daniel Juhl fährt mit Hahnenkamm-Logo hinten auf dem Helm. Ich wahrscheinlich schon seit Jahren und ich habe es jetzt erst zum ersten Mal gesehen. Finde irgendwie cooles kleines Detail. Aber es war nicht Juhl, der aus Schweizer Sicht die schönste Geschichte geschrieben hat, sondern es war der Matthias Itten, der mit Nummer 44 auf Platz 6 gefahren ist, der eine irrsinnige Aufholjagd im zweiten Durchgang hingelegt hat und der da ewig lang am Platz an der Sonne gesessen ist und sich dort sichtlich wohlgefühlt hat, immer wieder mit dem Kopf geschüttelt hat. Und die Zuschauer haben ihm zugejubelt mit jeder Nummer, die da irgendwie hinter ihm gelandet ist. Das war ziemlich cool. Manuel Feller mit einem groben Schnitzer im zweiten Lauf liegt da am Boden. Wahnsinn, wie er sich wieder aufrettet, verliert eine gute Sekunde. Wenn das nicht wäre, da sind wir wieder beim Konjunktiv, den sie in der Sportberichterstattung, der da ja, ein bisschen fehl am Platz ist, weil es zählen eben dann nur die Resultate. Ja, und jetzt noch eine Phrase, eine absolute billige. Ich hoffe, er sucht sich das Olympiarennen aus als das Rennen, wo ihm zwei fehlerfreie Läufe gelingen, weil dann könnte das echt für Großes reichen. Und eine letzte Frage habe ich an dich, Tobias. Wie sehr müssen wir uns Sorgen machen um den Linus Strasser? Wie sehr machst du dir Sorgen um seine aktuelle Form?
Nicht mehr, nicht weniger als in den letzten Wochen. Ja. Ändert sich groß nichts. Reicht nicht für vorne, er ist aber auch nicht total weg vom Fenster. Er fand es selber ganz ordentlich und brauchen wir uns jetzt nimmer länger mit aufhalten, haben wir ja viel darüber gesprochen. Mhm. Würde mich schwer wundern, wenn was passiert. Dem Matthias Itten würde ich gerne den Felix der Woche geben. Das steht ja eh noch aus. Und zwar schreibe ich schon meine Geschichte vor. Er ist für mich der Schweizer Johannes Strolz, weil mit dem sechsten Platz wird er bei Olympia auch qua Konkurrenz in dieser Disziplin wohl am Start stehen. Wie gesagt, die Nominierung folgt natürlich noch und es ist noch ein Slalom, also kann schon noch was passieren, aber er ist der österreichische der Schweizer Johannes Strolz und der Schweizer Thomas Dietert, der damals im Skispringen den Weltcup in Engelberg nur erreicht hat, weil Thomas Morgenstern ausgefallen ist und danach die Vierschanzentournee gewonnen hat. Und das sind doch diese Geschichten, die für Olympia im Endeffekt geschrieben werden. Ja, ja, alles wird sagen, die Schweizer im Slalom, wenn dann Loic Meillard. Und dann kommt so eine Story raus. Er holt dann da eine Medaille und danach und davor ward er nicht mehr gesehen, weil das war erstmal Zehnter geworden in Val d'Isère, aber hier ein sechster Platz. Und das in der Olympiasaison, das manövriert dich dann rein. Die haben natürlich auch Qualifikationsnormen und das würde reichen. Und das ist schon eine coole Geschichte. Also du hast mir meinen Felix der Woche vorweggenommen. Hast du
ihn ein? Mit der Prediction, dass Matthias Itten vielleicht Olympiasieger wird in der Teamkombi mit einem Alexis Monet, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich mache quasi doppelt oder nix und zu deiner Prediction und so. Ja, herrlich. Mein Felix der Woche geht an die Wühlmaus vom Lauberhorn. Vielleicht hast du es auch gesehen auf Social Media. Am Dienstag, im Training am Donnerstag ist eine Maus über die Piste gerannt und ist nur hauchdünn, hauchzart am kompletten Desaster entgangen. Ich glaube, es war der Maxence Musaton, der ihm da extrem knapp vorbeigefahren ist. Musaton ja selber einer, der quasi einen Lifetime-Felix hat nach seinem 360er da in Cortina damals bei der WM. Der ist da sauknapp an der Maus vorbeigerast und deswegen für mich die Wühlmaus vom Lauberhorn ist im wahrsten Sinne des Wortes da glücklich und der Felix der Woche geht an die Maus. Genau. Ja, das war schon eine sehr volle, sehr intensive Folge. Es geht natürlich jetzt weiter mit den Hahnenkammrennen am Wochenende. Am Freitag der Super-G, am Samstag die Abfahrt, am Sonntag der Slalom und die Frauen eben das Technikwochenende in Spindlermühle. Wir schauen uns das alles an. Wir melden uns nächste Woche wieder. Ja, es wird schon langsam knapp. Mit der Terminfindung merkt man auch, Tobias, dass es immer immer enger wird, weil einfach viele Termine jetzt anstehen. Aber geil. Also die Vorfreude, die ist bei mir jetzt schon fast 3 Wochen davor noch jetzt schon riesig. Ich hoffe, ich habe Vorfreude noch über, wenn es dann losgeht bei Olympia. Na, das wird wirklich großartig. Und ich freue mich, dass wir auch vor Ort sind und hoffentlich gemeinsam das eine oder andere Rennen dann sehen bei Olympia. Aber so
Ja,
weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht.
ich gehe jetzt gerade die Fahrpläne durch. Schauen wir mal, bin sportlich, aber so weit sind wir noch nicht. Danke für heute, danke an alle.
Voll.
Fleißig schauen am Wochenende und dann schauen wir mal, ob Marco hat endlich die Streif geknackt.
Genau, ja. Happy Hahnenkamm-Rennen-Wochenende to everyone who's celebrating. Wir melden uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Servus.